Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des ÖDP Regensburg Podcasts. Nur noch wenige Tage, bis die Kommunalwahl vorbei ist. Und ein Thema kam auch im Wahlkampf kurz, wie ich finde, ist jedoch essentiell für die Einhaltung der Paris-Ziele, die Energiewende. Deshalb habe ich mir freilich wieder einen Experten zu dem Thema eingeladen. Herzlich willkommen, Cornelius Herb.
Hallo, grüß dich.
Cornelius, du verdienst nicht nur deinen Lebensunterhalt mit erneuerbaren Energien, du engagierst dich auch in Bürgerenergiegenossenschaft Pfaffenhofen-Ilm, bist da sogar Aufsichtsrat. Woher kommt diese Begeisterung für erneuerbare Energien?
Ja, die saubere Energie lag mir schon immer am Herzen. Ich habe im Studium mich mit den Erneuerbaren befasst und habe da meine Diplomarbeit Ende der 90er Jahre über die Wettbewerbsfähigkeit von Erneuerbaren untereinander geschrieben, welche Kosten mit welcher Energieform verbunden sind und eigentlich hauptsächlich auch, um den Vergleich damals zu bekommen, zu den konventionellen Energien, aber auch wie die Erneuerbaren untereinander stehen, ein wirtschaftlicher Vergleich. Ich habe Wirtschaft studiert und von daher am Schluss muss es alles sich auch irgendwie wirtschaftlich durchsetzen können und deswegen habe ich da relativ früh angefangen zu rechnen, um mal zu schauen, ob wir da Chance haben und vor allem, wie schnell wir da Chance haben.
Und dann ist die Rechnung offensichtlich positiv ausgefallen, weil du ja jetzt halt auch in dem Bereich selbstständig bist.
Das ist richtig, ja. Damals muss man natürlich sagen, war eigentlich noch eine Phase, wo man weit weg davon war, dass auch eine Windkraft oder eine PV wettbewerbsfähig sein kann. Wettbewerbsfähig ist in dieser Branche ein relatives Wort. Also Wettbewerbsfähigkeit ist immer unter gegebenen Marktbedingungen und die gegebenen Marktbedingungen verzerren das Bild halt extrem zu Ungunsten der erneuerbaren Energien. Das macht es ein bisschen schwierig für die Erneuerbaren, aber jetzt sind ja auch 20 Jahre rum und das Blatt hat gewendet. Die Kostendegression, die die Erneuerbaren hingelegt haben, ist phänomenal. Und auch bei verzerrten Wettbewerbsbedingungen ist es eigentlich fast so weit, dass man sagen kann, man ist schon gleich auf mit Gaskraftwerken und mit Kohle ist man nimmer weit weg. Also es ist wirklich zum Greifen nahe, dass es auch mit einer schiefen Marktverzerrung und einer Bevorteilung der konventionellen immer noch gut sieht für die Erneuerbaren jetzt.
Du bist auch Familienvater, damit wir dich vielleicht auch ein bisschen persönlich vorstellen, bevor wir krass ins Thema einsteigen. Vielleicht nochmal 3-4 Worte zu dir selbst.
Ja, ich bin, sagen wir mal, Anfang 40, günstig ausgelegt, habe 2 kleine Kinder, bin verheiratet mit einer Engländerin und bin seit jetzt fast 20 Jahren Regensburger. Habe hier tatsächlich, die Arbeit hat mich hierher verschlagen, hätte ich gewusst, wie schön die Stadt ist, wäre ich vielleicht schon früher gekommen.
Wo hast du studiert dann?
In Augsburg. Da gab es, war eine der wenigen Universitäten, wo es das Fach Umweltökonomie gab. Und das wollte ich mir damals antun. Und ja, ich bin eigentlich über die Finanzierung dann reingerutscht in das Thema Erneuerbare. Und ja, in der ÖDP, das ja auch damit zu tun hat, bin ich auch seit Schulzeiten schon, seit ungefähr 1990 würde ich sagen, bin ich da dabei.
Aus idealistischen Gründen oder weil du sagst, man muss sowohl wirtschaftlich als auch politisch was verändern, um das voranzubringen, das Thema, was dir am Herzen liegt?
Da trifft die Wirtschaft tatsächlich die Politik. Also ich habe damals ein Gründungsmitglied der ÖDP noch kennenlernen dürfen, der damals im Bundesvorstand war, hat zu Schulzeiten einen Vortrag gehalten mit einem für mich revolutionären Ansatz, nämlich, heute ist es eher Allgemeinwissen, aber damals wirklich revolutionär zu sagen, externe Effekte, alles was die Umwelt belastet, muss bewertet werden und muss in den Preis der Produkte mit einfließen. Bedenken, es war immerhin noch 80er Jahre, ja. Da war das noch was Besonderes, so eine Marke zu vertreten. Und das Ganze lief damals unter dem Stichwort ökologische Steuerreform. Und für mich war das damals so schon so der Schlüssel zur Lösung der Krise, weil wenn du das konsequent durchziehst, dann gilt es für die Energie, das gilt für Verpackung, das gilt für Abfall. Es gilt für Emissionen, es gilt für alles. Und wenn die Produkte alle den richtigen Preis haben, dann findet man auch in einem in einer Marktwirtschaft, die nicht, so, nicht ökologisch oder sozial ist, den richtigen Preis, der ein gutes Ergebnis bringen kann.
Man kann die Marktwirtschaft ja kritisieren, wie man möchte. Jetzt auch im Rahmen von Fridays for Future wird ja immer mehr Kapitalismuskritik, Marktwirtschaftskritik vermischt. Aber wenn die Marktwirtschaft ja eins besonders gut kann, ist es die Kostenoptimierung. Und wenn eben die externen Kosten mitbewertet werden, dann wollen sie diese Umweltschäden auch so günstig wie möglich machen und würden sie damit eben verhindern. Das ist dann das Prinzip dahinter.
Ja, selbstverständlich. Die Bewertung des Schadens ist natürlich wesentlich und ist mir auch klar, dass es mehr Studien gibt als Reise wahrscheinlich, die man dafür aufrufen kann. Und klar, je nachdem, wer die Studie oder die Berechnung macht, da kommt was anderes raus. Ja, ist ja logisch. Aber dafür gibt es Wissenschaftler und da haben wir in Deutschland noch Glück, dass wir eine einigermaßen unabhängige Wissenschaft haben und da muss man sich halt einfach an den unabhängigen Wissenschaftlern orientieren, an den Unis und so weiter.
Das ist immer das Problem, ja, dass diese, wenn ich diese Sandgrube zerstöre und zwei Umweltschäden einpreise, dann sind es aber immer irgendwelche Folgeschäden und nicht diese unmittelbaren Schäden, wie dass diese Sandgrube, da ist jetzt kein Wald mehr drauf, sondern da habe ich halt jetzt ein Loch gebuddelt und dann ist jetzt Wasser drin. Wie bepreist man das? Das ist vermutlich immer das Hauptproblem an diesen Geschichten, dass es Zukunftskosten sind.
Es sind Zukunftskosten, klar. Du kannst aber natürlich sagen, naja, wenn da Wald drauf stünde, wie viel CO2 wäre da gebunden? Was kostet es, diese CO2 anderweitig zu binden oder irgendwo aufzuforsten? Und ja, man muss immer natürlich auch abwägen, wie viel Aufwand ist es, den echten Preis zu ermitteln, oder nimmt man einfach mal, einen bestmöglich bekannten Preis. Und wenn man auch sieht, Mensch, jetzt haben wir hier überall auf einmal Sandgruben, weil dann ist vielleicht ein bisschen zu billig, ja. Und dann muss man den Preis anpassen und sagen, auch da muss man über die Steuer nachsteuern, weil wenn irgendwas zum Konsumartikel wird und überall Sandgruben und Flächenfraß ist, dann ist dieses Produkt offensichtlich zu billig.
Dann kommt aber oft die Gegenmeinung, dann ist ein Verbot vielleicht fairer, weil dann sich es nicht nur leisten können.
Also das ist richtig, natürlich, da kommt die soziale Komponente mit rein. Nichtsdestotrotz nutzt es natürlich allen, wenn bestimmte Produkte tatsächlich nicht en masse verfügbar sind. Und ja, natürlich gibt es als Extrembeispiel der Flug nach Australien einmal um die Weltkugel. Das ist ein extrem umweltschädigendes Spektakel. Das muss man sich tatsächlich fragen, ob sich das jeder Mensch einmal im Leben ökologisch leisten kann oder ob das nicht vielleicht trotzdem dann die Ökobilanz sprengt, sodass man sagt, ne, ist vielleicht doch nicht für jedermann drin. Und diesen Luxus, wenn man das ausgleicht ökologisch, das kann halt wirklich nicht jeder. Und da stößt das System auch einfach an die Grenze. Ich glaube aber nicht, dass man mit einem Verbot nach Australien zu reisen besser fährt.
Ist vielleicht erstmal gerecht, aber man verhindert vielleicht auch irgendwie die Erforschung in Anführungszeichen bei Technologien durch diesen hohen Preis. Wenn man dann sagt, man preist das eine CO2, dann kommt der Markt eben wieder und versucht irgendwas günstiger zu machen, eben irgendwas umweltunschädlicheres, um nach Australien zu kommen. Sei es jetzt, weiß ich nicht, grüner Wasserstoff, der ja so sehr hochgepriesen wird, da kommt vielleicht später auch nochmal drauf. Oder vielleicht kommt dann wirklich mal ein anderer Anbieter und bietet die Segelfahrt nach Australien günstig an und nicht für 8.000 Euro, wie sie jetzt vielleicht kostet.
Gegen eine Segelfahrt hätte ich und ich glaube, damit könnten alle gut leben, da müssten sie halt ein bisschen Zeit mitbringen.
Was in unserer hektischen Gesellschaft gar nicht so schlecht wäre, vermutlich. Jetzt sind wir schon mitten im Thema drin. Ich habe mir überlegt, wir gehen vielleicht die einzelnen Bausteine der Energiewende mal durch und können danach auf die Probleme stoßen und warum es vielleicht noch gar nicht gemacht ist. Eben, ich fange mal mit dem Streitthema Nummer 1 an. Windkraft ist ja zurzeit von allen Seiten, wird man mit Fakten zugeballert. Auch die Windkraft-Gegnerseite ist sehr aktiv mit Studien mit nicht ganz so sauberen Methoden. Und ja, erstmal, wie stehst du generell zur Windkraft?
Also die Windkraft wird für unseren Energiemix der Zukunft eine unverzichtbare Säule sein. Und es gibt Kritikpunkte an der Windkraft, von denen ich aber, ich sage, einen Großteil einfach als Psychologikum sehe, dass Leute in der Sicht beeinträchtigt fühlen. Nur mal um das klassische Beispiel zu nehmen. Ja, kann ich sagen, ja, optische Verschmutzung, dann muss ich diesen Leuten antworte ich dann auch wirklich auch sehr gern und sehr direkt und sage, naja, wie sieht denn die Alternative aus? Jetzt machen wir keine Windkraft. Dann wird irgendwann mal eins unserer Enkelkinder vielleicht mal sagen, ja, wir hätten die Welt retten können, haben wir aber nicht gemacht, weil war ja nicht Ski. Ja? Und klar, wenn du die Konsequenz anschaust, was sägen wir ab? Schöne Optik oder sowas Geringes wie das Überleben der Menschheit, würde ich sagen, könnte man vielleicht einen optischen Einschnitt in Kauf nehmen. Sollten wir sogar, dringendst.
Ich habe in der letzten Veranstaltung in der Gegend auch ein lustiges Gegenbeispiel gehört, finde ich auch passend zu dem gleichen, schlägt in die gleiche Kerbe wie du. Ach so, ja, nee, Windkraft ist ja jetzt abgesagt, aber habt ihr es gehört, unten an der Donau am Hafen bauen sie ein Atomkraftwerk hin.
Ja, geht in die gleiche Richtung.
Ja, ja, genau. Und das wären es dann nämlich alle dagegen. Also wo, also ja. Abwägung.
Natürlich, Abwägung. Was will man jemandem entgegen, der einem sagt, ja, das findet er optisch nicht. Da kannst du jetzt diskutieren drüber oder du lässt das bleiben, weil über Geschmack kannst du nicht streiten. Und ja, auch ich würde sagen, Landschaft, eine bayerische Berglandschaft oder Wiese ist schöner ohne Windkraftanlage. Aber es ist vergleichsweise alternativlos, ja. Und diese Zahl, dieses Faktum, dass wir mit 2% der bayerischen Landesfläche und Windkraftbelegung, das heißt tatsächlich, das ist ein Maß, das ist vom Professor Sterner ausgerechnet worden hier.
WWF-Studie hat es, glaube ich, bestätigt.
Ist bestätigt. Also es ist eine wissenschaftlich haltbare Zahl, mit 2% der Landesfläche den Eigenbedarf ganz Bayerns rechnerisch decken zu können. Das ist natürlich, wie soll ich sagen, da sieht man, welche Schlagkraft die Windkraft hat und was für ein Leistungspotenzial da ist. Und 2%, das ist im Übrigen etwas, was jede Gemeinde und jede und das ganze Bundesland Bayern auch schaffen kann. Und zwar ohne, dass wir jetzt auf 300 Meter an die Häuser ranrücken, sondern da kann für jeden noch ein Mindestabstand von rund 800 Meter eingehalten werden. Und das halte ich für absolut ausreichend. Also ich glaube, dass die Leute, die sich bei Lärm beschweren, bei Windkraftanlagen, es spielt es keine Rolle, ob das Ding 800 Meter weit weg ist, 1000 oder 1500, das steht da, das sieht man und natürlich hört man es dann auch und man fühlt sich auch dadurch belästigt.
Ja, man hört es aber nur, wenn keine Autobahn oder keine Schnellstraße dazwischen ist.
Ja.
Aber das ist ja meistens gesellschaftlich akzeptiert.
Das ist eins meiner Lieblingsschlagworte beim Stichwort Infraschall. Da sage ich, oh ja, Infraschall, ja, dann hast hoffentlich alle Kastanienbäume und andere großen Bäume im Garten schon umgesägt, weil die machen mehr Infraschall als die Windkraftanlage, die 800 Meter weg ist.
Ich habe ein ziemlich witziges YouTube-Video dazu gesehen. Da standen sie wirklich neben einer Schnellstraße und wollten zeigen, wie laut dieses Windkraft ist und haben es wirklich 5 Minuten lang nicht geschafft, das aufs Video zu bekommen, weil immer ein Auto vorbeigefahren ist. Ja, sehr slapstick-mäßig. Warum ist aber Windkraft so wichtig für den Energiemix? Wieso können wir es nicht einfach nur alles mit Solar machen?
Der Flächenverbrauch der Windkraft ist extrem gering. Die PV liefert natürlich tagsüber sehr viel Strom, braucht aber dazu einfach Platz. Ja, den haben wir teilweise auf Gebäuden. Da kostet er in dem Sinn wenig bis nichts. In der Freifläche auf dem Acker braucht man schon viel Fläche und da ist die Windkraft einfach viel effizienter und sie passt einfach auch als Ergänzung zur PV super ins Profil. Also Windkraft liefert zum Beispiel im Januar vor Dezember teilweise schon richtig viel der Jahresleistung und das sind bekanntlich die schwächsten Monate von der PV. Da greifen die zwei Systeme ziemlich gut ineinander und ergänzen.
Dann können wir gleich zu Solar gehen. Eigentlich wäre es ja gmade Wiesen, das einfach auf jedes Dach zu klatschen. Warum ist es noch nicht so?
Ja, das ist in Regensburg haben wir da eine gute Grundlage dafür, warum es so ist, weil es einfach Denkmalschutz hier dagegen steht. Derzeit ist die Landesgesetzgebung tatsächlich so, dass der Denkmalschutz PV sehr leicht verhindern kann. Da denke ich mir immer, naja, das ist vielleicht gut gemeint, ja, und bei vielen Bauwerken vielleicht oder bei einzelnen Bauwerken vielleicht auch sinnvoll. Ich bin jetzt auch dagegen, dass der Regensburger Dom oder das alte Rathaus mit Photovoltaik belegt wird, aber dass tatsächlich das für einen Großteil der Altstadt hier einfach zutrifft, das nie einer von oben sieht oder vielleicht tatsächlich, man geht zweimal im Jahr auf irgendeinen Kirchturm auf und schaut sich dann mal ausnahmsweise von oben an. dann sind wir wieder dabei, ja, das kann ich dann das eine Mal, wo ich es von oben anschauen muss, auch wirklich anschauen und aushalten. Das ist dann keine Zumutung fürs Auge, sondern da weiß ich, das mache ich, damit wir überleben. Faire Geschichte. Da hat PV ihren Sinn. Gebremst wird sie tatsächlich durch A, Beschränkung der Vergütungssätze, B, eine Größendegression, das heißt, größere Anlagen bekommen im EEG immer weniger Geld im Verhältnis zu kleinen. Und natürlich, was mich am allermeisten stört, das ist jetzt aber eher Bundespolitik, ist, dass jeder, der seinen eigenen PV-Strom verbraucht, mittlerweile einfach EEG-Umlage bezahlen muss. Das heißt, er wird zur Kasse gebeten für das, was er selber auf dem Dach erntet. Das ist für mich eine Unverschämtheit. Das ist wie wenn ich für meinen Salatkopf, den ich im oder die Radiesel, die ich im Garten anpflanze, auch was zahlen müsste. Das geht gar nicht. Das ist eine aktive Behinderung der Branche. Anders kann man es nicht sagen.
Mieterstrom, kennst du dich da aus? Also das wäre theoretisch ein super geiles Konzept, aber ist wohl auch so mit Auflagen zugepflastert, dass es eigentlich keiner macht.
Es ist zu aufwendig, muss man ehrlich sagen. Selber sind wir bei einem in einem Wohnhaus mit 50 Einheiten. Du brauchst einen Mehrheitsbeschluss. Du brauchst, alle müssen in dem Sinn den gleichen Stromversorger wählen. Das ist eigentlich so überreguliert, dass es keiner macht. Also ich realisiere tatsächlich, wir pachten schon auch von der Firma aus Dachflächen an und realisieren da PV drauf. Aber wirklich nur, wenn ich ein oder zwei Verbraucher. In dem Moment, wo da ein Wohnhaus geht mit mehreren Einheiten, da rentiert sich der Aufwand einfach nicht mehr. Ja, dass jemand für 20, 30, vielleicht auch 10 Euro Stromversorgung im Jahr hier im Monat Abrechnung braucht, das läuft aus dem Ruder. Das könnte man deutlich vereinfachen.
Blockchain vielleicht? Gibt es ja schon einige Projekte, die quasi untereinander den Strom tauschen und das quasi über Blockchain dokumentieren und dann am Ende des Jahres quasi so einen Strich drunter machen, wer von der Nachbarschaft hat am meisten Solarstrom von uns, unserem gemeinsamen Dach oder sowas gebraucht und dann kann man es dann rechnen.
Die Ideen sind da. Also das ist, da wäre ich der Erste, der dabei ist und klar, es ist auch sinnvoller im Übrigen, das direkt in der Nachbarschaft zu verbrauchen, es ist, als es zu speichern. Weil, und da beißt sich so ein bisschen die Philosophie. Ich bin zwar dafür, dass man Speichertechnologie einsetzt, aber die Frage ist tatsächlich, wo bauen wir den Speicher hin? Hat den jeder im Keller oder macht man andere Lösungen? Weil im Prinzip ist natürlich am besten, wenn jeder seinen Nachbarn mitversorgt tagsüber, anstatt dass er als Einzeleinheit das im Keller speichert. Und dann in der Nacht verbraucht, ist man viel besser dran, wenn man sagt, tagsüber verbrauchen wir alle das, was vom Dach geerntet wird. Und dann, wenn wir wirklich mal die Lohnspeicher leer gezogen haben, dann holen wir uns von extern was. Das ist die bessere Lösung.
Solar ist ja bei Neubauten jetzt halt meistens schon eingeplant, zumindest viele Bauherren mittlerweile mit, also nicht die öffentlichen, aber die privaten Leute machen das jetzt schon auch aus Kostengründen.
Nicht in Regensburg, gell?
Nicht in Regensburg.
Nicht die Stadt.
Ja, die Stadt nicht, das meine ich. Aber ich kenne viele, die jetzt privat bauen, ihr Eigenheim, ihr Familiending. Da ist, jeder sagt da, die paar tausend Euro für die Solaranlage mehr, das macht es gerade jetzt auch nicht fett. Aber ich sehe es jetzt zum Beispiel hier, ich wohne hier in einem Viertel, das nicht denkmalgeschützt ist und riesengroße Dächer und keiner pflastert es drauf. Und ich habe schon zwei, drei Leute angesprochen, die sind halt auch alle etwas älter und sagen halt, ja, jetzt will ich mir den Stress nicht mehr antun. Kann man da nicht auch irgendwie unterstützend greifen, dass man quasi sagt, ja, komm, wir stellen es dir einfach drauf und als Stadt, keine Ahnung, das ist ja auch nicht teuer und wir wollen unsere Klimaziele erreichen, wir zahlen dir diese Solaranlage einfach, zahlst uns mit den Stromkosten wieder zurück.
Ja, also Mietermodelle, das geht sogar, wobei auch da die Häuslebauer und Eigentümer wieder da ein bisschen zurückschrecken und da verstehe ich auch warum, weil wenn du da einen interessierten Bürger, eine Genossenschaft, wie auch immer, nennen wir es jetzt trotzdem mal Investor, wenn du da einen Investor auf dein Dach lässt, der dein Dach pachtet, ja, der will dann halt auch tatsächlich das Ding da 20 Jahre betreiben und eine kleine Einschränkung ist es, ja. Weil auch wenn du dir denkst, ich will jetzt an dem Haus nichts verändern, aber irgendwann kommt vielleicht der Moment, wo man sagt, jetzt verkauft man es, der Käufer will was anderes machen. Es ist ein kleines Handicap. Ich selber würde es eingehen, selbstverständlich. Es gibt Leute, die dieses Risiko nicht eingehen wollen. Aber ich meine, das ist, dass man das Dach verpachtet, ist ja eh die zweitbeste Lösung. Es sollte jeder selber was draufbauen. und die Möglichkeit haben, auch ältere Menschen, und ganz ehrlich, wäre das nicht so überreguliert, monatlich eine Umsatzsteuererklärung zu machen im ersten Jahr. Ja, gleich abschaffen diese Regelung. Ja, das ist, wir haben selber vor 1,5 Jahren auf unser Haus eine Anlage drauf gemacht, wo ich eigentlich immer gesagt habe, naja, es ist eigentlich ein bisschen klein, aber es geht um den Umweltgedanken, auch bei uns auf dem Haus drauf, ist der Nutzen da, der Umweltnutzen, und dann, ja, ich habe jetzt 1,5 Jahre meine monatlichen Umsatzsteuererklärungen gemacht und meine 10 Euro Eigenverbrauchsanteil für die Wohnung, die ich vorab geschätzt habe, was ich wahrscheinlich PV-Strom decke. Man muss das ja vorher grob schätzen und dann Vorauszahlung machen. Der Aufwand ist hoch und es gehört alles deutlich verschlankt. Also das ist wirklich, ja, da sind wir wieder aktive Behinderung, finde ich. Und deswegen leider Verständnis für die Leute, die es nicht drauf haben. Wenn man es gekämpft hat und sagt, ich mache das für die Umwelt, dann hat das alles einen Sinn. Und dann ist es ja nicht ganz so schlimm, dass man monatlich seine Erklärung da abgeben muss. Ja. Weil dann kannst du wenigstens sagen, Klopfer ist trotzdem und Strom hat es produziert.
Ja, aber jetzt bist du als Selbstständiger ja natürlich bei solchen Sachen. Andere Leute wollen das ja mit der Kneifzange nicht anfassen, diese Steuererklärungen und so. Das ist ja leider ein bundespolitisches Thema, diese Reformen, die du forderst. Was könnten wir denn kommunal konkret machen? Also manche Kommunen haben ja schon eine Solarpflicht bei Neubauten oder Renovierungen. Würdest du sowas
verlieren? Also die Modellstadt dazu ist wirklich Freiburg. Freiburg, und das ist auch etwas, was wir für Regensburg jetzt hier fordern würden. Freiburg bietet für die Betreiber oder die Planer von PV-Anlagen A, eine kostenlose Planungsberatung an und B, kostenlose Steuerberatung. Das gibt's alles umsonst in Freiburg, wenn man sich als Person ein Ding aufs Dach machen will. Das hilft natürlich extrem. Ja. Und nicht umsonst ist Freiburg Solarstadt. Ja. Die haben da sehr viele gute Ideen. Beratungsleistung ist das eine. Da fallen uns total viele Dinge ein. Also ich werde da mal groß Fan davon. Auch wie in Freiburg, sogenannte Balkonmodule, wo jeder Bürger sich an, egal ob Mieter oder Eigentümer, sich einfach 1-2 Module an den Balkon, ans Haus montieren kann, in den Garten legen kann, eingesteckert in die Steckdose, hier seinen Eigenbedarf deckt. Und das vollkommen oder fast vollkommen ohne Papierkrieg. Also das finde ich, das kann und sollte jeder tun. Wenn die Stadt dann, so wie in Freiburg, 200 Euro dazu tut beim Kauf von so einem Modul, na, dann läuft's, ja. Und dann kommt auch Zug dahinter. Das ist wirklich was für die Bevölkerung. Das ist ein lokales Programm, das nur Freiburg für sich selbst aufgelegt hat. In Regensburg wären die Mittel da, müsste man hier dringend auch starten.
Das ist doch mal ein super Lösungsansatz. Ich möchte es vielleicht nochmal ganz erklären für die Leute, die es nicht wissen. Dieses Balkonmodul, das kann man tatsächlich ganz einfach in die normale Haussteckdose einstecken und dann dreht sich quasi der Stromzähler langsamer. Genau, oder gar nicht mehr im besten Fall.
Gar nicht mehr, genau, idealerweise gar nicht mehr. Der Vorteil von dem Balkonmodul ist tatsächlich, der Wechselrichter, den man braucht, um die richtige Hausspannung zu erzeugen, ist im Photovoltaikmodul integriert. Das heißt, man steckt, da ist dann am Schluss entweder ein Schuko oder ein WLAN-Stecker dran, steckt man wirklich faktisch in das Hausnetz ein und das Modul produziert so viel Strom, dass den üblichen Verbrauch, den ein Haushalt tagsüber halt hat, Kühlschrank, ein paar andere Trümmer laufen auch noch, dass es gegen diesen Verbrauch einfach produziert. Und weil bei 2 Modulen die Produktionsleistung nicht so hoch ist, sprechen wir von rund 600 Watt maximal. Das ist das, was ein Privathaus oder eine kleine Wohnung eben als Tagesbedarf halt auch hat. Da geht man davon aus, dass das Ding nie mehr produziert, als das Haus selbst Bedarf hat. Und dann wird der Eigenbedarf weitgehend gedeckt. Und tagsüber ist er natürlich bekanntlich höher als nachts.
Und wenn man mehr produziert, als man verbraucht, kriegt man nichts gut geschrieben beim Stromzähler. Das ist ein kleiner Nachteil. Aber es würde theoretisch auch ins Stromnetz eingespeist werden, oder? Wie funktioniert das technisch?
Faktisch ist es so, physikalisch ist es so, dass dann ein Überschuss auch eingespeist würde. Abrechnungstechnisch gibt es dafür nichts. ehrlich, das sollte jeder trotzdem machen.
Naja, das ist einfach, mich hat es einfach nur persönlich physikalisch interessiert. Ja. Aber es gibt dann quasi keinen Überspannschutz hier auf der Straße, die sagt, nee, den Strom nehmen wir nicht.
Nee, der fließt, den schenkst du dann deinem Stadtwerk oder deinem Netzbetreiber, der braucht ja auch ein bisschen Geld.
Geht zumindest nicht verloren. Das ist ja als ökologischer Gedanke trotzdem wichtig, auch wenn jemand damit Geld verdient. Aber zumindest ein kleiner Teil vom Stadtwerk gehört uns ja auch noch. Das heißt, es bleibt zumindest in kommunaler Hand zum kleinen Teil. Ja, das ist jetzt erstmal so mit Solar. Ich glaube, du hast alles Wichtige für Regensburg angesprochen. Denkmalschutz, wie kriegen wir es auf die Dächer, deine Ideen. Was ja in Regensburg tatsächlich auch noch ein großes Thema ist ja Wasserkraft. Wir sind ja da eigentlich gesegnet mit Wasserkraftwerk, sage ich mal. Natürlich gibt es da auch kleinere ökologische Probleme, aber es stellt unglaublich viel Strom her. Ich habe mir diese Zahlen durchgelesen, habe sie nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, ich habe mal ausgerechnet, so Pi mal Daumen 20% der Privathaushalte oder sowas deckt es ab. Und es ist ja eigentlich auch eine Form der Energieerzeugung, die konstant ist und die man so ein bisschen beeinflussen kann. Also wenn jetzt viel Solarstrom ist, dann schalte ich halt die Turbine ab und umgekehrt, wenn es wenig ist, dann schalte ich sie wieder an.
Das ist richtig, man kann Wasserkraft in einem gewissen Maße auf jeden Fall regeln. Ja, und natürlich als extrem kontinuierliches Kraftwerk ist natürlich die Ausbeute viel, viel besser. Das heißt, um in Zahlen zu sprechen, eine Photovoltaik, also ein Jahr hat 8760 Stunden. Eine Photovoltaikanlage speist, wenn ich das jetzt auf die installierte Leistung beziehe, also sprich Volllast, dann speist die rund 1000 Stunden Volllast ein. Eine Windkraftanlage speist aufs Jahr rund 2.500 Stunden Volllast ein. Wasserkraft liegt halt mit Wartung und kleineren Ausfällen wahrscheinlich irgendwann bei 8.000 bis 8.500 Stunden. Da sieht man halt faktisch, wenn ich so ein Ding installiert habe, mit gleichen Leistungen wie eine Photovoltaikanlage, kommt einfach das Achtfache raus an Energie. So gesehen, ja, sehr sinnvoll, die Konstante, die man braucht. Man braucht eine Konstante dann, wenn sie zur Not auch regelbar ist. Also das ist ja der große Kritikpunkt an Kohle und Atom, dass ich es eben nicht wegknipsen kann, wenn ich genügend Energie habe. Das ist bei der Wasserkraft schon möglich und ist es vor allem auch gut planbar.
Wie siehst du die ökologischen Probleme? Weil es gibt ja auch viel Kritik an Wasserkraftwerken, vor allem an sehr großen Wasserkraftwerken, vor allem an Staukraftwerken. Wir haben ja ein Fließwasserkraftwerk. Wie viele, also Fische sterben, können nicht mehr, also wandern vernünftig. Wie ist da in Regensburg die Problematik?
Also alle Staustufen, insbesondere die kurz vor Regensburg, haben ja Fischtreppen. Und hier kann man sagen, das ist ein erträgliches Maß, sodass man hier den Umweltschutz berücksichtigt und den Eingriff, wie soll ich sagen, man kann ihn nicht egalisieren, aber man kann ihn minimieren. Und da sind die Fischtreppen schon eine gute Lösung. Und natürlich gilt in diesem Fall, das Kleinkraftwerk, je kleiner das Kraftwerk, desto besser kannst du es darstellen. Ja, weil die Fischtreppe, die funktioniert. Und da ist eine Bewegung von den Tieren einfach noch möglich. Dass man Yangtze-Kraftwerke natürlich baut, dann ist die Dimensionierung eine andere. Wobei ich zugeben muss, auch da würde mich mal die Rechnung interessieren, ob das tatsächlich jetzt gegenüber der Äquivalenzleistung von den X-Kohlekraftwerken damit ersetzt werden. Der ökologische Schaden ist schon da. Über die lange Zeit, denke ich mal, wird es sich aber stetig verbessern, die Quote, auch bei großen Kraftwerken.
Solange man nicht wie in Brasilien den Regenwald mit überflutet, ist es vielleicht verkraftbarer.
Ja, aber das machen wir hier, glaube ich, eh nicht. Ja.
Unseren Urwald haben wir schon abgeholzt, diese Argumentation.
Der ist schon weg, ja.
Der ist schon weg, ja. Aber ich habe auch eine Studie gelesen, es gibt nicht mehr ganz so viel Ausbaupotenzial in Deutschland, Wasserkraft, wenn man alle Stellen irgendwie noch besetzt, die möglich wären in ganz Deutschland, würde man, glaube ich, die Wasserkraftkapazität um Pi mal Daumen 20%, ich müsste jetzt lügen, erhöhen. Wir haben noch konkret, ich glaube bei Pühlmühle, da ist ja jetzt eine Staustufe, da kann man noch ein Kleinkraftwerk reinbauen. Ist ja auch sehr diskutiert, kontrovers, ist jetzt kein Stadtthema, sondern eher ein Landkreisthema. Bist du da involviert? Kennst du dich da aus?
Also da bin ich nicht sehr tief drin. Grundsätzlich würde ich mich aber auf jeden Fall für dieses Kraftwerk aussprechen, weil diese lokalen Kraftwerke sind einfach das Rückgrat. Gerade wenn wir dann vielleicht später auch zu Stromtrassen oder so mal sprechen könnten, würde ich sowas auf jeden Fall anführen, ob ich da jetzt einen Pylon hinsetze und die Leitung hier runterziehe, ob dieses Kraftwerk und nicht nur dieses, sondern vielleicht viele andere kleinere. Das ist jetzt ein Neubau, aber es gibt ja diverse Kraftwerke. Die Heimatgemeinde Pfaffenhofen hatte zwei Kleinkraftwasseranlagen wieder im Betrieb genommen, die schon abgeschalten waren.
Also hattet ihr da euer Finger im Spiel?
Keiner, jawohl. Das ist richtig. Ansonsten ein vorbildliches Stadtwerk hat hier zugeschlagen. Hut ab. Also Stadtwerke Pfaffenhofen gibt es noch nicht lange, gibt es erst seit ein paar Jahren, gehen aber mit gutem Beispiel voran.
Ja, diese kleinen Kraftwerke, vielleicht sind die in dieser Studie, die ich vorhin zitiert habe, noch nicht drin, weil da habe ich auch schon einige, vor allem in Österreich, Pilotprojekte bei kleinen Bächen, wo man früher gesagt hat, niemals wird sich das rentieren, gibt es jetzt schon Technologie, wo man auch da was abgreifen kann.
Kann man auch da was abgreifen. In der Tat, also die Energiewende wird uns damit in Summe alleine nicht gelingen. Also, aber wie soll man sagen, ich arbeite, mein Schwerpunkt ist Biogas. Damit wird die Energiewende alleine auch nicht gelingen. Das wird eine Nische sein oder das wird nicht, das Rückgrat bildet Wind und PV in der Kombination auch. Und die Frage ist, wie viel Wasserkraft und wie viel Biogas braucht man dazu, damit es 100% erneuerbar wird.
Dann brauche ich gar nicht überleiten, Biogas. Ja. Da ist ja das große Problem die Monokultur, dass man so viel gefördert hat, dass sich für manche Bauern Mais anbauen und in die Biogasanlage kippen mehr gelohnt hat, als dieses Feld anderweitig zu bewirtschaften oder vielleicht sogar als Wiese brach liegen zu lassen. Da gibt es ja jetzt auch schon Ansätze, zum Beispiel Blühpflanzen zu nehmen, die jetzt vielleicht nicht ganz so ertragreich sind wie der Mais, aber halt den Vorteil hätten, dass man das kann man auch über Subventionen ausgleichen, dass man aber halt eine Nahrung für Insekten bereitstellt und wenn man das dann nicht alles gleichzeitig erntet, sondern erst die eine Hälfte des Feldes und dann die andere Hälfte und so weiter, dann könnte man zum einen Strom herstellen und auch einen ökologischen Nutzen. Wie stehst du zu dieser Problematik Monokultur und Biogas?
Also Monokultur und Biogas wird total gerne in einem Satz verwendet. Insbesondere wenn der Satz aus der Lebensmittelindustrie oder von der konventionellen Energiewirtschaft kommt. In der Realität haben wir das Problem nicht oder nur in ganz wenigen Regionen Deutschlands. Wir haben derzeit 4 Landkreise, 4, und das muss man sich mal auf der Zunge gehen lassen, in ganz Deutschland, wo der Mais mehr als 50% der Ackerfläche des Landkreises ausmacht. Und das ist immer noch die Frage, ob man ab 50% der Ackerfläche des Landkreises schon von einer Monokultur sprechen kann. Aber es sind nicht mehr, es sind genau 4 und die befinden sich halt entweder im Nordwesten oder im Südosten der Republik, wo wirklich 2 Brennpunkte sind. Aber die Brennpunkte sind da nicht wegen Biogas. Da hat Biogas vielleicht gerade im Nordwesten einen vorhandenen Punkt noch leicht verschärft. Aber das Problem ist im Nordwesten zum Beispiel, also die Region Kloppenburg da oben, die kämpfen einfach mit einer absolut intensiven Faltung, haben schon eine totale Überdüngung und der Mais hat das natürlich nochmal ein bisschen mit angeschürt, aber auch nur deswegen, weil das der Vorteil der Biogas ist ja, dass der Gärrest zurück aufs Feld kommt und damit die Düngerwerte, die man durch die Energiepflanze dem Feld entzieht, nach der Biogasanlage wieder zurück aufs Feld. Und bisher ist der Mais abgeerntet worden, verfüttert worden und der war weitgehend weg, bis auf Güllereste. Und mit Biogas kommt dieser Gärrest auf einmal als Dünger wieder zurück und soll auch aufs Feld. Und in einer Region, wo schon total viel Viehwirtschaft ist, da wird es dann natürlich eng. Aber auch nur da. Und wenn man mal von diesen 4 Landkreisen in Deutschland absieht, wir betreiben 2 große Biogasanlagen in Brandenburg. In Brandenburg kann ich eins sagen, da ist Mais eine Fruchtfolgebereicherung, weil Brandenburg ist einfach ein Monokulturland für Roggen. Und da lockert der Mais wirklich die Folge auf. Und ja, gibt ja viele, die sagen, ja, deutschlandweit haben wir kein Problem, aber lokal haben wir Monokultur. Dann sage ich immer, naja, ich komme aus der Holledau. Ja, was haben wir da für Monokultur? Du weißt es wahrscheinlich. Gut getippt. Sehr schön. dann fahre ich von Pfaffenhofen aus, fahre ich ein paar Kilometer weiter Richtung Schrobenhausen. Fällt dir da was ein, was da wachsen könnte?
Ich weiß nicht mal, wo Schrobenhausen ist.
Bisschen im Westen.
Dann sage ich da mal Weizen.
Ja, es ist ein
Sonnenblumen.
Fast. Spargelanbaugebiet.
Spargelanbau, okay.
Spargelanbau ganz stark. Von Schrobenhausen, jetzt testen wir mal wirklich deine bayerischen Kenntnisse, nochmal ein paar Kilometer weiter Westen, Rhein am Lech. Du wirst es nicht wissen, ich sehe schon.
Soll ich dir einen Tipp geben? Ja, ich weiß, wo Rhein am Lech ist, da bin ich jetzt vor kurzem vorbeigekommen. Aber ich weiß nicht, was da ist. Ich sag mal Kartoffeln.
Ja, da wird auch viel angebaut, aber der Schwerpunkt dort Zuckerrübe.
Ah, Zuckerrüben, ja.
Also,
auch wichtig für unsere Limo und so.
Genau. Also brauchen wir, was lernen wir daraus? Wir haben jetzt hier einfach mal einen kurzen Streifzug über 50, 60 Kilometer gemacht und wir haben lauter regionale, kleine Monokulturen gehabt. Warum ist das so? Weil der Boden so ist. Ja, heißt, es gibt einfach Böden, die passen für bestimmte Kulturen besser und für andere weniger gut. Diese Monokulturen, die sind in gewissem Rahmen auch normal. Ja? Und es würde keiner auf die Idee kommen, der Holledau zu schreien, um Gottes Willen, hey, wir müssen unbedingt den Hopfen zurückdrängen, weil das ist ja totale Monokultur. Man muss schauen, dass man den Hopfen ökologisch anbaut. Ja? Und die
Hecken dazwischen baut und
genau Pflanzenschutz ein bisschen im Griff halten. Das sind die Aufgaben. Aber die Monokultur Hopfen zu verhindern, da kommt keiner auf die Idee. Und genauso sollte eigentlich auch keiner auf die Idee kommen, die Monokultur Mais zu verhindern, weil der Mais ist eine Pflanze, gerade jetzt mal im direkten Vergleich zu Hopfen, die bedeutend viel weniger Pflanzenschutz braucht. Und es gibt für Mais viel weniger Schädlinge als für Hopfen. Das heißt, wenn ich mal Mais gesät habe und dann schaue ich zu, er wächst, dann wächst er auch. Wenn ich beim Hopfen nur zuschaue, wie er wächst, dann sehe ich morgen die ersten roten Spinnen drauf, übermorgen kommen die grünen und die weißen und in einer Woche ist dann nicht mehr viel da, wenn es dumm läuft. Da ist der Mais anders aufgestellt. Er ist eigentlich eine sehr robuste Pflanze.
Also eher die Landwirtschaft reformieren und nicht, dass es anbaut.
Ja, also ich breche jetzt hier nur eine Lanze für den Mais, weil er so extrem verteufelt wird. Natürlich bin ich der Meinung, landwirtschaftliche Abfälle sollen zuerst in die Biogasanlage. Und wenn wir heute Gülle und Mist nicht in eine Biogasanlage fahren, dann ist das eigentlich ein Frevel. Weil das ist eine. Das
passiert ja oft genug, oder?
Ja, also die Quoten, die liegen, dass erst mindestens ein Drittel der Gülle und des Mistes wandert nicht in eine Biogasanlage. Und das sind echte Methanschleudern, weil das emittiert das super Umwelt-Klimagift Methan, Faktor 23 zu Kohlendioxid. Wenn das nicht in eine Biogasanlage fährt, das ist wirklich eine echte Umweltbelastung.
Ich weiß nicht, du hörst dich so Expertise auch in der Agrarwirtschaft an, jetzt aus Interesse gefragt, wie sieht die Nitratbelastung aus, wenn ich es quasi vorher erst in die Biogasanlage schicke und dann aufs Feld, bleibt es gleich oder baut sich da auch was ab?
Verbessert sich geringfügig, aber auch nur geringfügig, denn das Nitrat wandert durch eine Biogasanlage durch. Also diese drei klassischen landwirtschaftlichen Dünger, Stickstoff, Phosphor, Kali, Nitrat, N gehört da dazu, wird nicht abgebaut in der Anlage, aber was sich positiv verändert, ist der für Pflanzen wichtige Ammoniumstickstoff. Der verbessert sich durch die Biogasanlage und die Pflanzen können den Stickstoff dann bedeutend besser aufnehmen. Also Pflanzenverfügbarkeit, Speicherbarkeit ist besser nach einer Biogasanlage. Deswegen würde ich nicht reinfahren. Ich würde allein schon deswegen reinfahren, weil es nicht so stinkt.
Und weil er weniger Methan erzeugt.
Ja, das auch.
Ja, noch ein sehr guter Baustein dieser Geschichte, um Mais zu ersetzen, ist Hausabfälle. Also jetzt hier in Regensburg konkret wurde ja auch eingeführt auf diese Bundesvorschrift, dass man eben seinen Biomüll trennen kann oder muss. Und das wird ja auch in eine neu gebaute Biogasanlage gefahren. damit ja auch ordentlich Strom hier da ist, aber dann wiederum das Problem, wenn die Leute ihren Plastikmüll mit reinschmeißen und das nicht aussortiert wird, landet es halt auch am Feld, blöderweise.
Ja, braucht es, also Regensburg, da mein Dank an vor allem Astrid Lambi und Benedikt Suttner, die diesen Antrag in Regensburg auch mit eingebracht haben, dass die grüne Tonne eingeführt wird und das gesammelt wird und dass es in der Biogasanlage auch zugeführt wird. Das ist ein wichtiger Schritt gewesen, der Regensburg, glaube ich, wirklich voranbringt. Der Einsatz ist gut und wichtig, weil was ist die Alternative dazu? Was macht man mit dem Material sonst? Ja? Man kann es auspacken, macht man natürlich auch und das im Zweifelsfall an Schweine oder an sonst was verfüttert. Wegwissen wir zum Glück heute fast nichts mehr, aber die energetische Nutzung ist einfach der beste Pfad, weil in so einem Wurststadel ist schon noch viel drin. Und ja, es kommt dann auf die Verpackungsindustrie oder in diesem Fall Entpackungsindustrie, wie gut sie das Wurststadel von der Plastikverpackung trennen kann. Ja, das ist so.
Der Erzeuger hat ja auch ein Interesse daran, dass kein Plastik drin landet. Also sie werden da auch schon sehr viel Anstrengungen machen. Hier auch nochmal der Hinweis, keine Plastiktüten mit ins, wissen ja auch viele nicht, dass man nicht den Biomüll in Plastik sammelt und dann nicht in die Biomülltonne schmeißen soll, landet dann am meisten tatsächlich dann einfach im Müllkraftwerk, weil es zu teuer ist, wirtschaftlich die Säcke aufzumachen, quasi muss das Plastik zu entsorgen. Also nutzt doch einfach so eine Papiertüte, die gibt es mittlerweile überall. Das kann man dazu sagen. Eine Sache, was mir noch zu Biogas eingefallen ist, ich habe oft gelesen jetzt, dass das Problem ist, das EEG quasi hat es dazu ein bisschen begünstigt, dass man es halt sofort einspeist, weil es egal ist. Und jetzt wäre es eigentlich sinnvoller, diese Biogaswagen vielleicht das Gas lange zurückzuhalten, bis der Strompreis hoch ist und dann erst zu verfeuern. Wie sieht es da mittlerweile aus? Bauen die Bauern um oder ist es noch gar kein Thema? Aber dann wäre es ja zum Beispiel auch ein wichtiger Baustein, um Energie zu speichern und in Anführungsstrichen Dunkelflauten dann den Strom halt aus der Biogasanlage zu holen.
Ja. Ganz klar. Also Biogasanlagen können extrem gut und schnell und einfach, ich sage jetzt mal, flexibilisiert werden. Flexibilisiert heißt tatsächlich auf Bedarf einspeisen, Strom einspeisen. Das zieht tatsächlich eine Anforderung vom Energieversorger vor sich her, ja, ist Voraussetzung dafür. Der gibt ein Signal und fährt die Anlage hoch und runter. Das geht weitgehend automatisiert. Wir betreiben tatsächlich auch ein Kraftwerk, das genauso gefahren wird. Dummerweise hat der Gesetzgeber die sogenannte Flexibilisierungsprämie, die im EEG 2014 mal eingeführt worden ist, leider auslaufen lassen. Ersatzlos.
Gut, dass du es ansprichst, habe ich bei Solar vergessen. Der Solardeckel ist ja auch immer noch nicht gefallen.
Ist in den Medien aus Politikermund natürlich erledigt. Faktisch ist er noch nicht gefallen und da muss man schon dahinter bleiben. Ja, muss weg. Das ist unsäglich, warum der überhaupt noch drin ist und dass wir darüber diskutieren, weil das kann sich zum echten Bremsklotz und zum Investitionshemmschuh entwickeln.
Das bedeutet ja nicht nur, dass man kein Geld mehr dafür bekommt, wenn man einspeist, also so eine Grundvergütung, sondern man darf gar nicht mehr einspeisen, habe ich gelernt, wenn der Deckel nicht fällt.
Das sehe ich tatsächlich so, du kriegst keinen EEG-Tarif mehr. Das ist
dafür. Aber dann interessiert es ja auch die. Und dann muss ich mir mit einem Versorger aushandeln, dass ich quasi ins Stromnetz darf und muss quasi mit ihm sagen, wie viel Cent er mir zahlt.
Richtig. Und das ist natürlich schwierig, weil ich sage mal, da hat natürlich, also du musst einen Käufer finden, das ist im Normalfall dann ein Stromhändler, weil dass du einen Endkunden findest, das kannst du eigentlich vergessen, ja. Das heißt, du musst einen Händler finden und du weißt, wie das ist, wenn du in der glücklichen Position bist, im Druck heraus deinen Strom anbieten zu dürfen, dann kriegst du bestimmt einen besonders hohen Preis.
Ja, und die haben bestimmt voll viel Bock, diese Mini-Anlagen an ihr Stromnetz reinzustellen. Ja,
die warten auf deinen Anruf, sitzen am Hörer und sagen, Mensch, gut, dass sie endlich anrufen. Ey.
Ja, schwierig. Also Politik bremst sehr viel, deswegen bist du eben offensichtlich auch in die Politik gegangen, um das intern zu verhindern.
Das ist richtig. Ja.
Genau, und jetzt eben Speichertechnologien haben wir schon angesprochen. Gibt es da Potenziale in Regensburg? Vor allem habe ich jetzt, ich persönlich, diese Thematik immer gesehen. Also es ist mittlerweile sehr, sehr günstig, quasi Kurzspeicher zu bauen, in dem Sinne 3 bis 5 Stunden. Sowas könnte man sich doch vorstellen. Ich meine, das ist nicht groß, so ein Megaspeicher irgendwo, den kann man überall hinstellen. Vielleicht auch irgendwo, wo sich kritisch ist von vom Natur, aber wo man trotzdem kein Wohnhaus hinbauen kann. Ich glaube, da kann man schon was machen, um diese Schwankungen vielleicht auszugreifen und kein Gaskraftwerk anschmeißen zu müssen, um den Strommarkt auszugleichen. Oder eben jeder pflanzt sich was in den Keller. Was ist so deine präferierte Lösung? Dass wir jetzt halt hier, glaube ich, in den Partugasanlage hinbekommen in Ringsburg, ist unwahrscheinlich.
Dazu bräuchten wir erstmal mal gescheite große Windkraftanlagen außenrum und ein paar Freiflächenanlagen. Ja. Aber ich wäre dabei. Na, es ist die wahrscheinlichere Geschichte ist tatsächlich die, dass wir doch einige PV-Anlagenbetreiber haben, die Batteriespeicher in den Keller, in die Garage nehmen. Da werden wir nicht umhin kommen. Das wird tatsächlich, ist ja auch ein kurzer Weg vom Dach bis in den Keller und das dann tatsächlich, ich sage mal, in einem Kurzfristspeichertag, Nacht zu speichern, da sind wir bei einem Privathaushalt irgendwo bei einer Kostenposition von 5.000 bis 10.000 Euro und dann kann der sich da tatsächlich Tag-Nacht-Profile absolut selber versorgen. Das macht schon Sinn, dass wir das machen. Persönlich bin ich eigentlich ein Fan davon, dass wir auf Stadt- und Gemeindeebene hier regulieren müssen. Da sehe ich eigentlich das Stadtwerk zukünftig gefragt, weil, habe ich vorher schon mal angesprochen, es ist schön wenn, und psychologisch auch wertvoll, dass jemand sagen kann, ich habe meinen Stromspeicher im Keller und ich benutze nachts den Strom, den ich tagsüber produziert habe. Das ist für viele tatsächlich ein kleiner Traum und ich halte das auch für sehr wichtig, aber effizienter sogar als dieses System wären, wenn tagsüber die zwei nicht belegten Nachbarhäuser oder die zu wenig Dachfläche haben, gibt verschiedene Gründe, warum die kein PV haben können, wenn die einfach mitversorgt würden tagsüber, weil ich dann mir den Verlust aus der Batterie spare.
Aber da muss ich dafür aber abends vielleicht das Kohlekraftwerk anschmeißen.
Nein, wenn ich natürlich einen städtischen Speicher habe, ja, wo ich tagsüber versorgen sich die alle untereinander weitgehend und nur der Überschussstrom, den die ganze Stadt oder Gemeinde hat, den nehme ich in einen lokalen mittelgroßen Speicher auf und nachts versorge ich aus diesem lokalen mittelgroßen Speicher wiederum die Stadt, dann habe ich eigentlich das effizientere System. Weil es ist besser, bevor jeder tatsächlich alle seinen Tagesstrom in den Nachtspeicher haut und nachts wieder rausholt. Und das schaffen wir bei 50% der Häuser. Dann ist es tatsächlich schlau, ich versorge den Nachbarn mit, habe diesen Batterieverlust nicht. Und ich speichere nur das ein, tagsüber, was wirklich auf einer aggregierten Ebene, sprich zum Beispiel einer Stadt oder Gemeinde oder Stadtteil, an Überschuss da ist und dann hole ich es mir wieder raus. Also da sind wir eigentlich auf einer Ebene, die oberhalb des Haushalts ist, besser aufgehoben.
Was wäre ein sinnvoller mittelfristiger Speicher, um zum Beispiel die Nacht zu überbrücken für Regensburg?
Also für Tag-Nacht geht es eigentlich nur mit Batterien. Das sind Großspeicherlösungen. Da gibt es die ersten. Ich glaube jetzt, dass Redox Flow da vielleicht in den Kinderschuhen steckt. So ein reiner Kapazitätsspeicher, so eine Redox-Flow-Batterie, aber da würde ich dazu tendieren, das machen wir mit einer klassischen, konventionellen, größeren Batterie.
Lithium oder Blei? Oder ist das dann egal?
Also natürlich möglichst ökologisch. Der Ruf der Batterie ist da schlechter als ihr faktischer Umweltschaden, denn die Recyclingquote von Batterien liegt über 90%. Es gibt kein Produkt, das besser recycelt wird. Das gilt jetzt für Lithium wie für Blei. Persönlich, ich bin engagiert im Bereich Salzwasserbatteriespeicher. Das ist ein 100% ökologischer Speicher. Der ist jetzt von der Kapazität her sogar vergleichbar mit den klassischen. Er hat einen höheren Platzbedarf und er kostet ein bisschen mehr. Da muss man einfach abwägen, ob man in eine saubere Technologie investiert. Einen Ökospeicher und der
Salzspeicher ist das, wo das Salz erwärmt wird?
Nee, das ist tatsächlich eine klassische Salzwasserbatterie, die halt einfach eben nicht Lithium-Ionen, sondern Natrium-Säure eben als Träger hat. Ein absolut ökologisches Produkt, ohne wassergefährdende Stoffe, ohne umweltfeindliche Produkte drin. Gibt es, fängt gerade an, gibt es in der Produktion für Privathaushalte und bis zu kleineren Industrielösungen schon. Für eine städtische Lösung, schätze ich, ist das Ding noch zu klein.
Muss man halt koppeln.
Muss man halt koppeln, klar, logisch. Ja. Also, ja, und die Koppelung ist in diesem Fall tatsächlich sinnvoll. Ja. Über mehrere Einheiten.
Wir hatten ja die Steffi hier für Architektur. Vielleicht ist es sinnvoll, dann auch in jede Quartierslösung auch einen Speer einzubannen.
Auf jeden Fall tausendmal besser als in jede Einzeleinheit. Und ja, Quartierslösungen sind immer sinnvoll, ja. Also, darum habe ich vorher gesagt, ich habe jetzt von der Stadt oder Gemeinde gesprochen. Das kann man natürlich von Stadtteil unterbrechen, ja, oder auf ein Quartier. Also heute beim Neubau sowas nicht zwingend planerisch vorzusehen. Also unserer Meinung nach auf jeden Fall Bauzwang für PV, Schrägstrich zumindest eine Vorhersehung dafür, dass man das später nachrüsten kann. Und natürlich auch eine Vorsehung für kleinere oder mittelgroße Speicher. Aber hier sehe ich auch tatsächlich die REWAG in Pflicht und ja, sehe ich auch ein echtes Geschäftsmodell in der REWAG drin, hier Energiecontracting zu machen und den lokalen Strom aufzunehmen. Die ersten PV-Anlagen werden Ende diesen Jahres aus dem EEG rausfallen und es wird jetzt jedes Jahr mehr. 2000 ist das erste EEG gekommen, 2020 ist dann Schluss mit dem EEG-Tarif. Das ist ein Modell, wo es gibt ja viele Energieversorger, die Schwierigkeiten mit ihrer Vision und ihrer Zukunftsfähigkeit haben. Da sehe ich eine echte Chance für die Energieversorger, hier zumindest für Stadtwerke ein echtes Geschäftsmodell aufzubauen.
Wie positiv ist die REWAG da anzusprechen?
Die REWAG hat in den letzten Jahren unter der letzten Führung einige Schritte vorwärts gemacht, hat ihre ökologischen Beteiligungen an Windkraftanlagen, an PV-Anlagen deutlich nach oben geschraubt und hat tatsächlich auch in Sachen Verkehr und Ladeinfrastruktur hier gut gearbeitet. Aktuell beobachten wir mal, ob dieser positive Trend so anhält. Es gibt Anzeichen dafür, dass es vielleicht nicht ganz so forsch weitergeht, wie es unter der letzten Führung eingeleitet wurde. Wollen wir mal hoffen, dass ich da nicht recht habe, sondern dass es vielleicht genauso gut weitergeht.
Weil dann wann legst du den Finger in die Wunde? Wie lange gibst du ihnen noch Zeit?
Aber ist nach der Wahl.
Okay, das ist doch meine Aussage. Ist ja nicht mehr so lang hin. Wenn die Episode raus ist, dann nur noch ganz wenige Tage. Fällt dir sonst noch was zum Thema Speicher ein? Sonst gehe ich endlich zu deinem Lieblingsthema über, denke ich.
Ach, das, ja. Also Speicher, da gibt es viel zu tun. Mir ist tatsächlich wichtig, dass wir in Deutschland aufhören, die Batterien, egal ob es jetzt bei der Elektromobilität ist oder im stationären Bereich, so schlecht zu machen. Wer nicht an Elektrofahrzeuge glaubt, der kann natürlich nochmal 100 Jahre an den Verbrenner hin optimieren.
Oder Bus fahren. Aber irgendwie okay. Muss der vorankommen. Ja. Blöder Einwurf von mir. Wirklich.
Na, also ich halte da keine Wetten, wenn es jemand mal schafft, dass er den Verbrenner sauberer kriegt als den Elektromotor, dann bin ich sofort bereit, von der Mobilitätsbegeisterung abzuweichen. Aber bisher hat mir das noch keiner wirklich anbieten können, dass er sagen kann, ja, in 20 Jahren ist der Verbrenner so weit, dass er sauberer ist als Elektrofahrzeug. Ja, wenn da jemand kommt, wie gesagt, ich gern bei mir anrufen.
Ja, allein schon die Wirkungsgrade sprechen ja dagegen und ja. Physik kann man halt schlecht austricksen. Um das vielleicht jetzt nochmal aufgreifen, deinen Punkt, kannst gleich nochmal argumentieren, weil du vorhin auch schon das Gesicht verzogen hast. Was ist an Wasserkraft zu schlecht und warum wird es eigentlich so gehypt?
An Wasserkraft ist nichts schlecht, nur das Potenzial ist nicht ausreichend. Also das heißt, es wird uns nicht gelingen, damit einen großen, schnellen Umschwung hinzukriegen. Das sind Projekte, die dauern ein bisschen und sie liefern ihren Beitrag und sie liefern ihren Beitrag vor allem über die lange Lebensdauer dieser Kraftwerke. Aber wenn wir eine schnelle Umstellung brauchen und wir haben jetzt einfach schon 30 Jahre
nichts gemacht.
Zu wenig gemacht. Also sagen wir mal einfach zu wenig gemacht, ja. Und natürlich kann ich jetzt versuchen, mit Kleinwasserkraft hier was voranzubringen. Das sollten wir auch, aber wir sollten nicht die anderen deswegen bremsen. Und die Schlagkraft hat halt einfach PV und Wind. Und deswegen habe ich ein bisschen das Gesicht verzogen, wo ich sage, naja, ich bin für, ich will das nicht bremsen. Also es muss passieren, Aber wir müssen in diesem Fall bei allen Erneuerbaren die Handbremse lösen und wirklich Gas geben. Das ist die, wo wir noch ein EEG brauchen. Also in vielen Feldern denken wir, da wäre vielleicht schon besser dran, wenn es keins gäbe. Wir brauchen eigentlich nur noch ein Speicher-EEG und dann sind wir eigentlich durch.
Ich habe jetzt leider auch den riesen Kapitalsfehler gemacht, Wasserkraft gesagt, sondern Wasserstoff wollte ich natürlich hinaus. Ja. Da hast du vor das Gesicht verzogen. Weil viele, die das als Heilsbringer sehen, auch im Verkehr. Wenn jetzt Wasserstoff kommt, dann sind alle Probleme gelöst, so ungefähr. Verspricht uns ja auch immer die Autoindustrie, Wasserstoff ist eigentlich die klügere Lösung, wobei die Aussage wahrscheinlich eher taktischer Natur ist, weil sie eben die Batterietechnologie verkackt haben und jetzt sich noch Zeit erkaufen wollen und sagen, wartet mal auf Wasserstoff, da sind wir dann wieder technisch führend, Deutsche.
Also Wasserstoff ist gut, ja, wenn er sauber ist. Wasserstoff ist keine Energiequelle. Wasserstoff ist ein Speicher. Und je nachdem, wie sauber der Speicher beschickt wird, ist es eine saubere Energie oder ist es eine Braunkohle-Speicher. Deswegen bei Wasserstoff, den kriegt man gut hin, wenn es 100% grüne Energie ist. Das unterstellen wir jetzt mal, dass das klappt. Aber jetzt schauen wir uns
an. Aber dann bräuchte man vermutlich mehr als 2% der Fläche, wenn man den Verkehr zum Beispiel mit Wasserstoff versucht zu lösen und nicht mit Batteriespeicher. Das ist das große Problem. Und dann die Leute, die eben gegen die Energiewende sind und aber für Wasserstoff ist ein bisschen schizophren.
Wasserstoff, wenn man sich einfach mal beim Auto anschaut, warum ist der Wasserstoff dort zwar besser als ein Benziner, aber schlechter vielleicht als zumindest in manchen Einsatzgebieten als die Batterie. Ja, der Wasserstoff, um ihn zu generieren, also nehmen wir mal an, wir machen ihn sauber aus PV oder Windkraft. Da verliere ich, will jetzt nicht sagen die Hälfte, in der ersten Umwandlung, um aus Windstrom oder PV-Strom Wasserstoff zu machen, da ist schon 35% der Energie weg. Ja, das geht in die Luft, weil das ist einfach mein Umwandlungsprozess, um aus Strom Wasserstoff zu machen. Dann tanke ich damit mein Fahrzeug. Mein Fahrzeug hat im günstigsten Fall eine Brennstoffzelle drin. Brennstoffzelle, Wirkungsgrad 55, vielleicht 50%. Irgendwo da dazwischen lässt sich gut rechnen, sagen wir mal die Hälfte. Wenn ich aufs Gas drücke bei der Brennstoffzelle, dann geht die zweite Hälfte der Energie schon mal weg, einfach durch den Wirkungsgrad Brennstoffzelle. Und dann habe ich noch das große Pech, dass ich ja nicht nur aufs Gas drücken kann, sondern irgendwann muss ich auch bremsen. Ja? Heißt, da brauche ich jetzt bei der Brennstoffzelle und beim Wasserstoff einfach die klassische Bremse. Ja? Könnte jetzt natürlich noch einen E-Motor einbauen, dass ich die Bremsenergie wieder nutze, aber nein, ich verbremse einfach nochmal. Da kenne ich jetzt die Zahlen nicht, aber würde ich mal sagen, beim Verkehr, bei E-Fahrzeugen habe ich es irgendwann mal gelesen, ich glaube 15-20%. Verbremst man dann wieder, ist auch weg. Ja? Und wenn ich dann diese ganzen Verluste mal addiere und sage, in der Herstellung gehen mir 35-40% weg, im Verbrennen geht mir 50% weg, beim Bremsen gehen mir 15-20% weg, dann fragt man sich schon, ist nicht vielleicht doch besser, das Ganze einfach nur mit Strom zu machen. Also wo ich den Wasserstoff sehe, und da finde ich, macht er am allermeisten Sinn, ich würde die Deutsche Bahn bei den nicht elektrifizierten Bahnlinien, da muss der Wasserstoffzug her. Weil bei der Bahn spielt es keine Rolle, ob ich da hinten einen Waggon mehr oder weniger dran habe. Die Distanzen sind klar. Ich brauche einen Speicher, der genau reicht, um von A nach B oder vielleicht wieder hin und zurück zu fahren. Also deutsche Schienennetz nicht elektrifiziert, da die Elektrifizierung wirklich sofort einstellen und sagen, das sind Wasserstoffzüge. Da macht Sinn. Bei Schiffen, bei Schwerlastverkehr kann es durchaus auch Sinn machen, da wo die Batterie halt jetzt noch nicht ausreicht. Aber bei irgendeinem Stadtflitzer oder vielleicht auch Mittelstrecke-Distanz, was heute in Tesla fährt, wird in 10 Jahren wahrscheinlich der Polo fahren. Da ist die Batterie, glaube ich, jetzt schon überlegen.
Und Industrieprozesse macht Wasserstoff natürlich auch Sinn. Ja. Aluminiumherstellung und solche Geschichten, wo man es sehr schwer mit Strom mit anderen Energiequellen hinbekommt. Ist auch noch Verbesserungsbedarf. Gut, ja, haben wir Wasserstoff sogar auch noch abgehandelt. Mhm. Sehr gut, hatte ich gar nicht drauf. Aber jetzt endlich Stromnetze.
Ja.
Warum bist du gegen Stromnetze? Ich meine, da hätten wir doch die Energiewende schon. Wir bauen einfach ein paar Offshore-Windkraftwerke in Nord- und Ostsee und tun uns den Strom nach Bayern verschiffen, verkabeln. Und was ist daran jetzt schlecht?
Ja, das kann man vielleicht aus Sicht der Bayern gar nicht so blöd, ja, weil die Stromtrassen gehen ja durch Mitteldeutschland. Na, sie gehen leider auch bis hier runter, bis Landshut und sonst wohin. Na, ich schaue mir die, ich finde Strompylonen einfach nicht so schön. Das ist jetzt nicht wirklich ja,
der... Super Argument, weil die Windkraftwerke findest du schön, aber genau. die Strompylonen nicht.
Deswegen habe ich es gesagt. Also das Geld, das man für diese Trasse ausgibt, das ist so viel. Wir sprechen über Milliarden. Ja? Und wenn man alle diese schönen Stromtrassen, die derzeit in Planung sich befinden, realisiert, dann ist es ein Betrag, der ist so hoch. Da wird die Zahl natürlich auch durch die Planungsunsicherheit und vor allem den Flughafen Berlin-Effekt sehr weit. Man spricht davon 60, teilweise 90 Milliarden. Das sind Zahlen, ganz ehrlich, da kann ich so viel dezentrale Energie hier unten bauen, da braucht kein Mensch mehr eine Stromtrasse. Und Trasse ist auch das Richtige, es ist keine Autobahn, es ist eine richtige Monstertrasse. Es gibt einen Ein- und einen Ausspeisepunkt. Und genau diesen kann ich nutzen. Ich kann nicht dazwischen sagen, Mensch, das Ding, also zum Beispiel Südostlink, ne? Das ist hier das, wo der Kreis betroffen ist. Und ich kriege aus Magdeburg hier den Strom und der geht bis Landshut. Jetzt frage ich mich, warum fängt das Ding gerade in Magdeburg an? Ist das jetzt so eine neue Windkrafthochburg, die ich kenne? Oder, lass mal kurz überlegen, stehen da doch ein paar Kohlekraftwerke, Braunkohlekraftwerke? Ich glaube, zweiteres. Und natürlich wird das den Bürgern verkauft als, wir müssen den Windstrom transportieren. Aber faktisch ist es, wir transportieren gar nicht den Windstrom. Wir wollen den günstigen Braunkohlestrom aus Ostdeutschland, der muss irgendwo hin. Ja, zwar noch bis 2038 und natürlich kann man den super nach Österreich und Italien transportieren. Und da waren die Netzengpässe in der Vergangenheit und deswegen versucht man hier tatsächlich eine Stromtrasse zum Beispiel in den Süden zu ziehen. Im Übrigen hat man das auch eine Zeit lang versucht, über Tschechien zu machen. Die Tschechen waren aber schlau genug und haben gesagt, keine große Stromtrasse zwischen Deutschland mehr und Tschechien, weil die genau wussten, dass sie damit das Tor aufmachen für den dreckigen deutschen günstigen Braunkohlestrom, den sie nicht haben wollen.
Ja, was soll ich da noch gegen argumentieren?
Das Ding ist einfach so wirklich vollkommen nutzlos. Also die Leitungskapazität braucht es nicht. Es ist...
Aber die Hamburger haben ja, oder die Norddeutschen haben ja quasi schon gedroht, wenn wir die Trasse nicht bauen, verkaufen sie dann bei Überschuss den Strom nach Dänemark.
Oh, die armen Dänen.
Ich glaube, die haben selber genug Strom, wenn Wind weht, oder?
Die haben eine höhere Windkraftquote als wir.
Ich glaube, das ist wohl einfach nur eine Erpressungsaussage gewesen.
Ich glaube, so kann man das sehen. Ja. natürlich.
Man könnte damit mit dem Überschussstrom am Norden könnte man Wasserstoff herstellen zum Beispiel.
Das wäre natürlich eine sinnvolle Lösung. Und das Problem, aber die Stufe 1, die wir schaffen müssen, ist nicht den Wasserstoff daraus zu stellen, sondern die Stufe 1 ist zu sagen, wir haben mal wieder den Vorrat von erneuerbaren Energien und alles, was Dreck macht, nämlich zum Beispiel ein Kohlekraftwerk, das muss da vom Gas gehen. Jetzt ist, wir hatten früher mal ein Gesetz, das hieß tatsächlich EEG und es war ein Gesetz zur vorrangigen Einspeisung erneuerbarer Energien. Das wurde klammheimlich gekappt und
unter welcher Regierung denn?
Es gibt faktisch keinen Vorrang mehr für erneuerbare Energien. Heute dürfen alle gleichberechtigt ins Netz und deswegen werden Windkraftanlagen und PV runtergeregelt, weil ein Kohlekraftwerk nicht vom Gas gehen muss und das darf volle einspeisen. Und da fragt man sich natürlich wirklich nach der Sinnhaftigkeit. Und weil der Gesetzgeber das so vorgegeben hat, deswegen brauchen wir diese ganzen Trassen. Weil wenn alle natürlich uneingeschränkt einspeisen dürfen, dann braucht es auch viele Leitungen, aber auch nur dann. Also wir müssen als erstes schauen, dass tatsächlich die konventionelle Stromwirtschaft sich an die neuen Gegebenheiten anpasst. Das müssen sie eh, weil sie sind, wer heute nicht regelbar ist, den brauchen wir nicht. Ja, wir brauchen kein unregelbares Wasserkraftwerk, nicht einmal das, es muss regelbar sein, es muss abschaltbar sein, mehr oder minder lang. Und das Gleiche gilt natürlich für ein Kohlekraftwerk und für ein AKW. Auch Atomkraftwerke können es nicht. Und deswegen sind die Netze nicht durch Windkraft zu, sondern sie sind im mindestens gleichen Maße durch Atomstrom und Braunkohlestrom zu, weil die auch nicht regeln können.
Und wie du sagst, wenn es durch Windkraft zu ist, dann schalte ich halt einfach das Windkraftwerk ab. Und das Kohlekraftwerk dauert halt 3 Tage, bis es ausgeschaltet ist.
Ja.
Und das ist die große Problematik. Und wird sich vielleicht auch nochmal heben, wenn da eben wenn jede Gemeinde oder jedes Stadtwerk seinen 1 Megawatt Zwischenspeicher hätte, dann kann man die Netze auch noch entlasten.
Ja. Und Geld, das wir in diese Strom, in diese Trassen stecken, wenn das Geld weg ist, dann ist es ausgegeben. Ja. Und dann steht es für andere Infrastrukturprojekte einfach eben nicht mehr zur Verfügung. Das Problem ist, es ist ausgegeben und es fehlt uns einfach an anderer Stelle. Alle jammern über den hohen Strompreis. Der ist vielleicht tatsächlich gar nicht so hoch, wie der ein oder andere denkt. Aber das belastet tatsächlich wirklich die Stromkosten, weil wir zahlen das nicht nur in der Investition, sondern wir müssen ja dem Netzbetreiber auch noch eine gesetzlich garantierte Rendite dafür bezahlen, dafür, dass er diese Stromtrassen baut. Das heißt, der Netzbetreiber hat per se ein Interesse zu sagen, da investiere ich rein, weil da kriege ich meine absolut staatlich garantiert feste Rendite. Ja, das ist ja Traumbranche. Vielleicht sollte ich da auch mal hinwechseln.
Ja, wir sind alle in der falschen Branche, um Geld zu verdienen. Da muss man skrupelloser sein, Cornelius.
Ah, ich weiß nicht, ob jetzt sollte, da arbeite ich dran.
Ja. Dafür bist du, glaube ich, zu gutherzig, dafür kenne ich dich schon so ein bisschen. Ja, da kann man nicht mehr dazu sagen. Ich möchte vielleicht noch als nicht nur machen, nicht nur reden, sondern tun Partei. Machen heißt, was kann ich jetzt machen? Also ich habe kein Dach, aber 150.000 Euro auf der hohen Kante, will sie nicht in den Aktienmarkt stecken. Wie komme ich zu deiner Bürgerenergiegenossenschaft?
Ah, das ist einfach. Du kannst tatsächlich... Egal, ob es die Regensburger Bürgerenergiegenossenschaft ist oder eine Pfaffenhofener, in der lokalen Genossenschaft ist das Geld immer gut angelegt. Und die Genossen haben eigentlich genügend Sachkenntnis und genügend Ideen, wie das Geld angelegt werden kann. Also Pfaffenhofen zitiere ich natürlich extrem gerne, weil ich Gründungsmitglied war. Es ist jetzt eine der größten Genossenschaften mit 700 Mitgliedern und wir haben dort ein eigenes Windkraftrad komplett projektiert und auf eigene Kosten gebaut. Wir haben eine Beteiligung an weiteren 3 Windkraftanlagen realisiert. Wir haben am Pfaffenhofener Bahnhof einen Solarcarport realisiert über den gesamten Parkplatz mit Ladeinfrastruktur und eine Genossenschaft. Ganz ehrlich, gute Ideen gibt es überall. Und das ist nur die Frage, inwieweit sich die rentabel umsetzen lassen. Aber das Gute ist, es arbeiten da so viele Leute ehrenamtlich. Und das macht einen Unterschied, warum eben für eine Genossenschaft es rentabel ist, ein Dach zu pachten und eine PV drauf zu machen. Und E.ON kann das halt wahrscheinlich nicht, weil die muss ja den Mann bezahlen, der da hinfährt.
Die können es schwer skalieren.
Die können schwer skalieren. Und bei der Bürgerenergie, da klingelt das Telefon und ruft einer an, sagt, ich habe ein Dach. Und dann läuft die Sache eigentlich. Also das bürgerliche Engagement ist da extrem hoch. Und da ist jeder Euro gut angelegt. Und dann kommt auch eine sichere Rendite raus.
Ich habe ein bisschen übertrieben, 150.000 Euro. Was ist bei euch der Mindesteinstand?
Also wir haben, du musst jetzt eher fragen, was ist der Maximum-Einstand? Wir sind als Genossenschaft, darf bei uns ja keiner die Obergrenze reißen und ein Schwergewicht in der Genossenschaft bilden.
Aber ist ja egal, du hast ja sowieso nur eine Stimme. ob ich jetzt 1 Million Euro mache.
Ja, bei uns geht es schon nach Euro, aber okay. Wir haben es tatsächlich in der Wissenschaft selber begrenzt auf 5.000 Euro als Obergrenze. Ab 100 Euro kann man mitmachen, bis 5.000. Wenn du allerdings deine Millionen anlegen willst, Robert, oder deine 150.000, dann musst du das...
Das lang gehen.
Genau, wir machen Projektfinanzierungen und wenn wir das nächste Projekt haben, dann rufen wir dich jetzt an, weil jetzt weiß ich, dass deine Nummer kriegt schon noch raus und dann klingt aber das Telefon, dann reden wir über eine Beteiligung.
Auf jeden Fall. Und wie schüttet ihr aus? Habt ihr schon Genossenschaftsrendite ausgeschüttet oder macht ihr das eben über dieses Bankdarlehen, über diese Nachrechtdarlehen-Geschichte?
Wir geben tatsächlich dann projektbezogene Darlehen aus in der Genossenschaft und die laufen seit mehreren Jahren und die Bürger, die kriegen tatsächlich seit, jetzt müsste ich gerade überlegen, ja mindestens 5 Jahre, wahrscheinlich sind es jetzt 7 Jahre, vermute ich jetzt mal, seit unserem ersten Projekt, wird hier Geld ausgeschüttet. Also das heißt, seit Gründung oder seit der Finanzierung des ersten Projekts wird die zugesagte Rendite bezahlt an die Bürger und die Projekte erwirtschaften ihr Geld.
Ich habe am Anfang vergessen zu sagen, dass du auf Listenplatz 11 zu finden bist, auch bei der kommenden Kommunalwahl. Aber dann kannst du jetzt vielleicht noch mal ein kleines Plädoyer halten. Was würdest du tun, wenn du jetzt schaffst, ein paar Plätze zu gewinnen und auf einmal im Stadtrat landest?
Ja, also natürlich werde ich den Fokus auf die erneuerbare Energien lenken und der REWAG die richtigen Leitplanken geben, ist schon sehr, sehr wichtig. Also A, müsste man den Anteil, der bei der derzeit noch beim Bayernwerk liegt, natürlich dringend zurück in Bürgerhand bringen. Entweder wir machen das als Stadt oder wir machen das wirklich als Genossenschaft. Es gibt auch in Regensburg eine gute Genossenschaft, die BER, die auch das Potenzial dazu hat. So oder so, hier wollen wir wieder Herr im eigenen Haus sein. Mir sind natürlich die Bürger in diesem Fall sogar lieber, als wenn die Stadt ihren Anteil erhöht. Das wäre ganz wichtig. Und dann kaufen wir das Stromnetz, das uns noch nicht gehört, erweitern und bauen im Umfeld unsere Windkraft- und PV-Anlagen. Und da sehe ich durchaus so einen Rahmen. In Hemau gibt es eine große PV-Anlage. Das ist unser Einzugsgebiet und da können wir tatsächlich lokal, glaube ich, wirklich auch was reißen. Und dann freuen sich die Bürger auch, wenn sie was davon haben. Es ist halb so wild, wenn man eine Windkraftanlage anschaut und stellt vor, dass da immer ein Euro dranhängt und bei jedem Flügelschlag fliegt da also in so ein Sparschwein und das ist zufällig dann auch noch seins, dann ist es eine tolle Sache.
Wenn man damit Geld verdienen kann, tun viele, glaube ich, ihre Prinzipien über den Haufen werfen. Und das ist ja auch menschlich. Wir versuchen unsere Prinzipien eben nicht über den Haufen zu werfen, also würden wir uns auf jede Stimme freuen. Du eben auf Platz 11, ich auf Platz 18. Danke nochmal für den sehr informativen Podcast. War, glaube ich, jetzt auch die Rekordaufnahme, bin mir nicht sicher. Also danke, dass du da warst. Liegt dir sonst noch was am Herzen, was wir vergessen haben?
Ja, mir liegt natürlich am Herzen, dass die ÖDP ist ja eine Partei von Idealisten. Uns reicht ja eigentlich das Schulterklopfen im Normalfall, dass jemand sagt, das macht's ihr gut. Schlimm finde ich es immer dann, wenn jemand sagt, ihr macht total tolle Politik, aber ich kann euch jetzt das Kreuz nicht geben, weil ich muss die Frau Freudenstein verhindern und kann ich nur, wenn ich den Kandidaten XY wähle. Und jemand anders sagt, ich muss aber hier ich muss auf jeden Fall einen grünen Kandidaten positionieren und eigentlich macht ihr die bessere Politik, aber ich muss es jemand anders geben. Wir sind zwar glücklich mit dem Schulterklopfen, das wir bekommen, aber bei uns arbeiten so viele Leute aktiv mit, dass es total wichtig ist, dass wir nicht nur das Schulterklopfen bekommen. Wir sind Idealisten, aber wir brauchen auch einfach mal Bestätigung, denn Idealismus muss auch befeuert werden und es geht nur mit einem Kreuz an der richtigen Stelle. Und deswegen sage ich jetzt nochmal, nicht überlegen, nicht die Zweitbeste nehmen. Wir brauchen die Unterstützung, dass wir durchhalten und unser Ehrenamt auch wirklich die nächsten 6 Jahre durchziehen können. Deswegen bitte das Kreuz an der richtigen Stelle, Liste 7.
Sehr schönes Plädoyer und von mir aus gesagt, nicht die falschen Podcasts abonnieren. Abonniert den ÖDP Regensburg Podcast. Wird auch außerhalb des Wahlkampfes weitergehen, nicht mehr dieser Schlagzahl, das hat mir tatsächlich sehr viel Organisationstalent abverlangt, wöchentlich die Ausgaben rauszubringen. Das hat mich ein bisschen ins Schwitzen gebracht, aber damit, ich denke, es war interessant auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, abonniert uns auf Spotify, iTunes oder in Podcatcher. Wenn ihr diese großen Konzerne nicht unterstützen wollt, könnt ihr auch einfach den Feed abonnieren oder von der Homepage runterladen. Viele Wege führen zum Podcast. Hat mir Spaß gemacht. Danke, dass du da warst, Cornelius.
Danke, Robert, für die Einladung. War spitze, war mein erster Podcast und so gesehen wird er mir auch lange, lebenlang in Erinnerung bleiben. Danke.
Sehr geil. Danke fürs Hören. Servus. Geht's sonntags zum Wählen.